Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Predigt ist heute überschrieben Volkskirche - ein Auslaufmodell oder kein Auslaufmodell. Drei Frauen unterhalten sich über leere Kirchen und da sagt die erste, bei uns sind es sonntags nie mehr als 20 im Gottesdienst. Die zweite sagt, wir sind oftmals nur zu fünft. Da sagt die dritte, das ist noch gar nichts. Immer wenn der Pfarrer sagt, liebe Gemeinde, dann werde ich rot. Oder ein Pfarrer wird vom Oberkirchenrat aufgefordert, die Zahl der Plätze in der Kirche mitzuteilen. Und das ist eben zu mühselig, das alles jetzt zu zählen. Und dann schreibt er Folgendes. Wenn alle hineingehen, gehen nicht alle hinein. Aber da nie alle hineingehen, gehen alle hinein. Ich lese es nochmal. Wenn alle hineingehen, gehen nicht alle hinein. Aber da nie alle hineingehen, gehen alle hinein. Liebe Gemeinde, schon vor Corona hatten die Volkskirchen, wie man so schön sagt, den Blues, die Debris, den Koller. Denn die Nachricht ganz am Anfang des Jahres, die war besorgniserregend. Im letzten Jahr, 2019, kehrten den beiden großen Kirchen in Deutschland mehr als eine 500.000 Mitglieder den Rücken. Das entspricht ungefähr der Größe der Stadt Hannover oder viermal Pforzheim. Und dazu kommt ja, dass aufgrund der wirtschaftlichen Folgen von Corona ein deutlicher Rückgang an Kirchensteuermitteln zu erwarten ist. Man rechnet mit 10-25% weniger Kirchensteuer. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm, er hat gesagt, die Gründe für diese hohen Austrittszahlen, die müsse man, wie ist das immer, in einer Studie erforschen lassen. Wobei dieses Thema überhaupt nicht neu ist, es gibt schon einen langen Streit, ob die Volkskirche überhaupt noch eine Zukunft hat. Ist das eigentlich noch eine Volkskirche, wenn zum Beispiel in Baden, und das ist jetzt nicht in Corona-Zeit, sondern es war vor Corona, wenn in Baden 3,6% der Kirchenmitglieder zum Gottesdienst gehen? Volkskirche war lange Zeit eine Kirche des Volkes. Nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert, da wurde aus den bestenfalls geduldeten Christen, wurde sozusagen jetzt eine Staatsreligion. Und das hat bedeutet, wenn man römischer Bürger war, dann war man auch Mitglied der christlichen Kirche. Und das war ganz, ganz lange so, man könnte sagen, fast bis zur Jahrtausendwende. Die Kirchen konnten sagen, wir erfassen die Mehrheit des Volkes. Und daraus ergeben sich dann gewisse Rechte und Pflichten, das Recht Kirchensteuer zu erheben, staatlichen Schulen Unterricht erteilen, aber eben auch natürlich gewisse Dinge, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und man hat den Nachwuchs ganz einfach rekrutiert, indem man einfach Säuglinge getauft hat und die meisten haben ihre Kinder taufen lassen. Und wer getauft wurde und wer nicht ausgetreten ist, der gehörte dazu. Schon Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts wollte der Dresdner Pfarrer Emil Sulze die Volkskirche erneuern. Er hat vorgeschlagen, man müsse sozusagen diese Pfarrbezirke verkleinern, wobei das natürlich eine ganz andere Dimension war. Man muss sich vorstellen, damals, da gehörten bis zu 70.000 Personen zu einem Pfarrbezirk. Und deswegen hat er gesagt, das ist ja völlig unvorstellbar und völlig unübersichtlich. Wir müssen kleine Bezirke schaffen. Und seine Idee war, dass sogenannte Laien als Seelsorger, als Diakone dann sozusagen in kleinen Bereichen sich um die Menschen kümmern. Und er ging eigentlich davon aus, alle Einwohner gehören dazu, alle sind Christen. Und manche von diesen Christen, die bringen sich eben auch noch in der Gemeinde ein. Aber schon damals hat der Rostocker Theologe, der Gerhard Hilbert, widersprochen und hat gesagt, die meisten dieser Leute haben keinen blassen Schimmer vom Evangelium. Man müsse sie eigentlich zuerst mal zum lebendigen Glauben führen und dann können sie, wie Sulze das gemeint hat, für andere da sein. Bereits 1916, vor über 100 Jahren, hat er gesagt, Deutschland ist Missionsland, 1916. Volkskirche ist nicht Kirche des Volkes, sondern sie muss eine Kirche für das Volk sein. Und das heißt, ich bin überzeugt, dass die Volkskirche nur als missionarische Kirche für das Volk überleben wird. Und es ist ganz klar, wir lügen uns etwas in die Tasche, wenn wir so tun, als seien alle, die irgendwie mal getauft worden sind, alle aus diesem Grund schon Christen. Die Mehrheit der Protestanten kennt sich überhaupt nicht mehr aus in der Bibel. Zentrale Inhalte des Glaubens sind fremd. Und das, was sie wissen, das hat für ihr tägliches Leben keine Bedeutung. Wir tun den Menschen auch keinen Gefallen, wenn wir sozusagen das kleinste Überbleibsel von traditioneller Religiosität gleich als Glauben, als Christusglauben hineingeheimnissen. Sie sind als Menschen zu würdigen, als Menschen, die durch die Taufe zu Töchtern, Söhnen Gottes berufen sind. Aber wenn die Menschen keinen Bezug finden zum Wort Gottes, zum Sakrament, zur Gemeinschaft, zum Dienst, dann sind sie in der ganz großen Gefahr, dass sie ihre Berufung verspielen. Und es ist klar, nachdem man die Zahlen veröffentlicht hat von der EKD mit diesen Austrittszahlen, diese Statistik, dann hat es geheißen von der EKD, wir müssen jetzt als Kirche, wir müssen attraktiver werden, wir müssen einladender werden, wir müssen missionarischer werden. Und dabei gibt es eine Reihe von Faktoren, die Mission behindert und verhindert. Und das hat der Wittenberger Pfarrer Alexander Gart hat es in 5 Punkten dargestellt. Was momentan eigentlich in der Kirche, im breiten Feld, was in der Kirche missionarischen Aufbruch hindert. 5 Dinge. Klingt ein bisschen theologisch, ich erkläre das dann die Fachworte, die da vorkommen. Er hat gesagt, erstens, wir haben in weiten Teilen der EKD eine beschädigte Christologie, Lehre von Christus. Jesus wird nur noch sozusagen heruntergebrochen auf das Denkbare. Aber es wird nicht mehr gesagt, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Es wird nicht mehr gesagt, Jesus ist der Erlöser für die ganze Welt, für unsere Sünde gestorben, leiblich auferstanden. Aber er sagt, die Lehre von Christus, die Christologie, das ist das Herzstück des Glaubens und es wird keinen missionarischen Aufbruch geben mit einer Schmalspur-Christologie. Beschädigte Christologie. Das Zweite, Ekklesiozentrismus. Die Kirche steht nur noch im Mittelpunkt aller Bemühungen. Das heißt, es geht immer nur noch darum, sozusagen für die Kirche quasi was zu machen. Dass die Leute sollen die Kirche wichtig finden, die Kirche relevant finden. Aber die Menschen finden Kirche nicht toll, sondern es geht darum, Jesus zu verkündigen. Er ist die Faszination der Kirche. Das Dritte, was hindert, sagt, was wird gemacht? Es wird Werbung gemacht statt Mission. Aber Mission ist keine Werbung für eine Sache oder Institution, sondern es geht um den Ruf in die Nachfolge. Lasst euch versöhnen mit Gott. Der vierte Grund, eine geistlose Pneumatologie, Lehre vom Heiligen Geist. Die Menschen hungern nach lebendiger Gotteserfahrung. Aber was die Menschen dann vom Heiligen Geist hören, das beschränkt sich darauf, das ist irgendwas Undefinierbares, Unverfügbares. Das ist sowas wie der Heilige Geist, das ist steht für die Launenhaftigkeit Gottes. Aber der Heilige Geist, er bindet sich ans Evangelium, an Glauben, an Gebet, an Beichte, Sakramente, an die Anbetung Gottes. Und liest 5. Es fehlt eine Konversionstheologie, Bekehrungstheologie. Wie man Christ wird und Christ bleibt, das muss den Menschen gesagt werden und das unterbleibt. Und genau das ist der springende Punkt. Die Kirche, die Volkskirche hat nur Zukunft, wenn sie eine missionarische Kirche für das Volk wird. Wenn sie die göttliche Leidenschaft für die orientierungslosen, umherirrenden Schafe teilt. Es geht in der Bibel um die Leidenschaft Gottes für die verlorenen Söhne und Töchter. Und warum Kirche eine Kirche für das Volk sein muss, das hängt mit dem göttlichen Muss zusammen. Mit Gottes Reaktion im Hinblick auf die Menschen, die ihm abhanden, die ihm verloren gegangen sind. Und wir haben das gerade gehört in Lukas 15. Da kommen eine Reihe von Bildern, von Gleichnissen, die etwas deutlich machen, sondern von der Verzweiflung des himmlischen Vaters. Da haben wir zwei Gleichnisse von den dreien gehört. In allen Beispielgeschichten geht etwas Wertvolles verloren. Und in allen diesen Geschichten wird eine große Suchaktion gestartet. Und am Ende kommt das große Fest, die große Freude über das Wiedergefundene. Da ist einmal der Hirte, der von den 100 Schafen eins verloren hat. Aber um dieses einen willen lässt er alle anderen momentan zurück, macht sich auf den Weg und am Schluss trägt er es zufrieden und freudig auf der Schulter nach Hause. Oder da ist die Frau mit dem Silberstück. Sie hat es verloren, etwas ganz Wichtiges. Vielleicht war es sogar ihr Brautschmuck. Und das ganze Haus stellt sie jetzt auf den Kopf, bis sie den Schatz gefunden hat. Und als sie ihn gefunden hat, lädt sie den Nachbarn zum Fest ein. Und dann kommt als drittes Gleichnis, das ist das längere, das bekanntere natürlich auch, das ist der verlorene Sohn. Der Vater, der sich vor Sehnsucht verzehrt, bis der verlorene Sohn endlich wieder nach langer Zeit zurückkommt und es wird eine Party gefeiert. Und diese Geschichte hat Jesus erzählt, um deutlich zu machen, Leute, seht ihr, so empfindet der Vater im Himmel für die Menschen. Menschen ohne Beziehung zu Gott. Menschen, die ein Leben führen, als gäbe es Gott nicht. Menschen, die es aufgegeben haben, nach Gott zu fragen, nach ihm zu trauen, die sind für Gott alle wie dieser unersetzliche, kostbare Schmuck. Sie sind ihm verloren gegangen. Und Gott leidet, wenn ihm das Kostbarste, das Wertvollste verloren gegangen ist. Und was macht er? Er macht sich auf die Suche. Auf die Suche nach uns Menschen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, liebe Gemeinde. Gott macht sich auf die Suche nach uns Menschen. Jesus beschreibt uns Menschen nicht als eifrige, fromme Gottsucher. Dass Menschen sich auf die Suche nach Gott machen, das ist die ganz, ganz seltene Ausnahme. Der Regelfall ist, dass wir Menschen, dass Gott davonlaufen, ihm ausweichen. Und deswegen wird Gott als eifriger, nimmermüder Sucher beschrieben. Er bringt Himmel und Erde in Bewegung, um die Menschenkinder zu suchen. Und er leidet. Und er ist bereit, wirklich zu leiden. Ja, am Ende sich sogar ans Kreuz schlagen zu lassen. Am Ziel ist Gott erst, wenn er gefunden hat. Wenn ein Mensch wieder anfängt, auf Gott zu hören, wenn ein Mensch anfängt, ihm zu vertrauen, wenn ein Mensch sein Herz für Jesus öffnet, wenn er ihm vertraut, ihm nachfolgt, dann ist er am Ziel. Und es ist interessant, wenn man im Lukas-Evangelium schaut, in welchen Zusammenhängen dort immer das Wort muss auftaucht. Das Wort muss kommt da 12-mal vor. Und zwar heißt es zum Beispiel, Jesus bereits als 12-Jähriger heißt es, ich muss im Haus meines Vaters sein. Das ist eine innere Verpflichtung. Dann sagt er, ich kann nicht nur in Kapernaum herumreisen, ich muss auch in die anderen Dörfer und Städte gehen. Eine innere Kraft, ein inneres Muss treibt ihn. Dann heilt er eine verkrümmte Frau am Sabbat. Und als man ihn sagt, was machst du hier, sagt er, diese Tochter Abrahams, die muss von ihren Fesseln befreit werden. Und dann kommt Jesus zu Zachäus und dann sagt er zu ihm, ich muss heute in deinem Haus sein. Und der Clou ist ja, dass niemand Jesus gezwungen hat. Das ist kein äußerer Zwang, sondern das hat etwas mit seinem Herzen zu tun, mit seiner inneren Beweggründen. In seinem Herzen, im Herzen Gottes wohnt ein Muss. Ein nicht anders können, ich kann nicht anders als alles dafür tun, dass die, die verloren gegangen sind, wieder gefunden werden. Er muss suchen, er muss finden, er muss und will sich freuen. Und er setzt alles aufs Spiel. Und an diesem Punkt kommt jetzt die Kirche ins Spiel. Die Kirche, die Gemeinde, ist sozusagen der von Gott ins Leben gerufene Suchtrupp. Kirche ist Kirche, Weil und solange sie sich aufmacht, die Menschen zu suchen, die Gott verloren gegangen sind für Zeit und Ewigkeit. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und das heißt, vieles, was die Kirche tut, können auch andere tun. Und manche tun viele Dinge sogar viel besser als die Kirche. Aber einzig und allein dieser spezielle Auftrag, den kann nur die Kirche ausüben, niemand anderes. Keine Wohlfahrtsorganisation, niemand. Und darum müssen wir Kirche sein für das Volk, missionarische Kirche. Eine Kirche, die nicht aufhört, sich auf die Suche zu machen nach den Verlorenen. Und eine Kirche, die aufhört, die Verlorenen zu suchen, hat ihre Daseinsberechtigung verloren. Und die Frage an uns heute Morgen ist, wie ist das bei uns persönlich? Wie ist das bei Ihnen und bei dir? Sind uns Menschen, die Gott noch nicht kennen, eigentlich überhaupt noch wichtig? Sind wir davon überzeugt, dass ein Leben mit Jesus die beste Möglichkeit zu leben ist? Dass das der einzige Trost im Leben und im Sterben ist? Sind wir überzeugt, dass alle Menschen die Vergebung brauchen, die Freundschaft, das Leben, die Führung, die Jesus anbietet? Und beunruhigt es uns zumindest ab und zu mal noch? Ab und zu mal noch, dass Familienangehörige, Freunde ohne Gott leben, dass sie daran sind, ihre Berufung von Gott zu verspielen, ihr Seelenheil zu verscherzen. Sind wir bereit, uns einzusetzen, dass noch möglichst viele Menschen in Kontakt mit Jesus kommen und das Herz öffnen? Lasst uns darum beten, dass diese Liebe Gottes, diese suchende Liebe, nachgehende Liebe Gottes, dass diese uns ganz neu erfasst. Und deswegen, ich gebe euch und Ihnen eine Hausaufgabe heute. Es gibt in der Kirche auch ab und zu Hausaufgaben. Die Hausaufgabe heißt, wenn Sie, vielleicht machen Sie sie auch schon, aber die Hausaufgabe heißt ganz konkret, beten Sie regelmäßig für einen Menschen in Ihrer Umgebung, für einen Menschen, der Gott noch nicht kennt. Beten Sie regelmäßig für einen Menschen, der Gott noch nicht kennt und der Gott Ihnen aufs Herz legt. In Sprüche 29,18 heißt es in einer neueren Übersetzung, wo keine Vision ist, kein Ziel, da verwildert das Volk. Ohne ein gemeinsames Ziel ist das Problem, dass man sich verzettelt, und das ist ja das, was der Alexander Gard sagt, was eine Kirche das Problem ist. Man verzettelt sich in tausend Dinge, weil man gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich unser Auftrag. Und dann macht man dies und das und das und jenes und jeder hat einen neuen Vorschlag und man weiß gar nicht mehr, warum und weshalb. Und deswegen möchte ich, und jetzt bitte ich um die Folie, die erste Folie hier oben, deswegen will ich mal nach langer Zeit mal wieder erinnern an unser Leitbild. Ist da? Noch nicht da? So, jetzt. Okay. Unser Leitbild. Das haben wir schon vor vielen, vielen Jahren mal in einem längeren Prozess sind wir da zu dieser Formulierung gekommen und ich möchte es einfach heute noch mal wiederholen, dass uns das mal wieder in Erinnerung gerät. Das Leitbild. Da heißt es, Ziel unserer Bemühungen ist es, dass möglichst viele Menschen in Öschelbronn eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden und ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Kirche für das Volk. Suchen. Das ist das Entscheidende. Und dann gab es zweitens noch einen Perspektivsatz. Und zwar lautet der, unsere Gemeinde lässt sich leiten von Aufrichtigkeit, Offenheit, Verständnis und liebevollem Umgang miteinander, verwurzelt in Jesus Christus. Und zweitens, und wir wollen Gottes Botschaft glaubwürdig weitergeben. Liebe Gemeinde, wir können einmal die ganze Ewigkeit damit verbringen, Gott anzubeten, ihm Loblieder zu singen, miteinander feiern. Aber nur hier, nur jetzt und heute und hier haben wir die Chance, dass wir Menschen für Jesus erreichen. Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wir haben als Volkskirche den Auftrag, Kirche für das Volk zu sein. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, eine Ehre, ein Abenteuer. Und daraufhin sagen alle Seelengewinner Amen.